Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Fünf Übersetzerinnen und ein Übersetzer waren für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nominiert. In Leipzig wurde dieser Preis vergeben und erhalten hat ihn Johanna Schwering für die Übersetzung des Romans Die Cousinen von Aurora Venturini aus dem argentinischen Spanisch. Johanna Schwering hat Lateinamerikanistik und Komparatistik studiert und lebt als freie Lektorin und Übersetzerin in Berlin. Sie ist zu Gast bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen und ganz herzlichen Glückwunsch.
Ganz vielen Dank für die Einladung und für die Glückwünsche.
Ja, was bedeutet Ihnen dieser Preis, Frau Schwering? Denn Übersetzer und Übersetzerinnen erfahren ja meist nicht so viel Aufmerksamkeit. Durch diesen Preis aber rückt diese doch sehr anspruchsvolle Tätigkeit ein bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit.
Was bedeutet mir dieser Preis? Natürlich sehr viel. Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig verarbeitet, glaube ich. Der Verlag hat mir erzählt, dass er die Übersetzung eingereicht hat. Und ehrlich gesagt habe ich damals noch nicht mal darüber nachgedacht, dass ich ja nominiert werden könnte für den Preis.
Sie hatten eine kleine Dankesrede vorbereitet. Hatten Sie doch ein wenig auch damit gerechnet, den Preis zu bekommen?
Ich habe eher gedacht, ich muss darauf vorbereitet sein, dass ich auf die Bühne gehen muss, / darf. Und ja, bin lieber vorbereitet und wollte halt gerne, wenn die Chance kommt, die auch nutzen, um noch mal ein bisschen was sagen zu können zum Buch und ein paar Menschen zu danken, die mir geholfen haben bei dieser Arbeit.
Die Übersetzerinnen- und Übersetzertätigkeit ist ja eine, die eher im stillen Kämmerlein erfolgt. Jetzt sind sie plötzlich im Licht der Öffentlichkeit. Was hat sich da verändert?
Also ich kann es schon weiter fassen bis zum Punkt eigentlich der Bekanntgabe der Nominierung. Das war so ein Monat vor der Preisverleihung. Und damit beginnt ja schon die große Aufmerksamkeit für diese nominierten Bücher und die AutorInnen und Autoren und ÜbersetzerInnen. Und seitdem habe ich schon mehrere Anfragen bekommen, die ich wahrscheinlich oder vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Und außerdem, was natürlich für mich wirklich neu ist, so wie jetzt mit Ihnen hier schon ein paar Interviews gegeben.
Das Buch Die Cousinen von Aurora Venturini ist ja bereits im vergangenen Jahr erschienen. Und ich denke, es ist sehr gut, dass durch diesen Preis nochmal dieses Buch in den Fokus rückt, denn es hatte bislang nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Dabei hat die Autorin Aurora Venturini dafür 2007 den wichtigsten Literaturpreis in Argentinien bekommen. Und das war für sie auch so eine Art Durchbruch in ihrer Karriere, aber da war sie bereits 85. Sie hatte allerdings schon diverse Bücher geschrieben und auch dafür einige andere Preise bekommen, ist dann 2015 verstorben. Aber sie war in Argentinien und ist in Argentinien sehr bekannt. Wie erklären Sie sich, dass Ihr Roman, der erste, der auf Deutsch erschienen ist, hier eigentlich kaum Beachtung bekommen hat?
Ich denke, das liegt ein bisschen wirklich daran, dass diese Autorin eben international erst entdeckt werden muss. Also der Prozess ist eigentlich jetzt ja gerade erst angelaufen. Das Buch wird gerade übersetzt in 8 verschiedene Sprachen für 11 Weltmärkte, was wirklich ziemlich außergewöhnlich ist, erst recht für eine Autorin, die schon verstorben ist. Und es gibt eben auch noch ganz wenig über die Autorin geschrieben in einer anderen Sprache als Spanisch. Und das hat es ehrlich gesagt beginnend für den Verlag schon schwer gemacht, Werbematerialien zu erstellen, darauf aufmerksam zu machen. Für die Journalistin ist es schwierig, über die Autorin was zu lesen, wenn sie nicht selber Spanisch können. Ein bisschen könnte ich mir auch vorstellen, letztes Jahr war ja der Buchmessenschwerpunkt Spanien. Und ich hatte ehrlich gesagt, weil ich wusste von Anfang an, dass es ein großartiges Buch von Weltformat, also so kategorisiere ich dieses Buch als Weltliteratur und war fest davon ausgegangen, im September erscheint das Buch, im Oktober wird es in allen Buchmessebeilagen besprochen und war dann ganz enttäuscht, dass diese Presseresonanz komplett ausgeblieben ist bis Januar, wo bei Ihnen im Haus die erste Besprechung gefolgt ist.
Kannten Sie die Autorin und auch diesen Roman?
Nein, ich hatte noch nie von ihr gehört. Ich bin vom Verlag um ein Gutachten gebeten worden, weil eben im Verlag niemand Spanisch las. Dann wird an externe Mitarbeitende ein Gutachten rausgegeben, wo man eben um eine Einschätzung gebeten wird. Und ich habe dieses Buch gelesen und ziemlich schnell gemerkt, oh, das ist ja echt was Besonderes.
Wie sind Sie zur Übersetzung gekommen? Ist der Verlag auf Sie zugekommen? Wahrscheinlich.
Genau, also das ging dann so weiter. Ich habe eben dann ein übersprudelnd positives Gutachten geschrieben, was sehr selten passiert, wenn man professionell liest, dann wird man nicht mehr so oft begeistert von Büchern, also wenn man in dieser prüfenden Position liest.
Das war hier offenbar ganz anders.
Ja, also und ich war wirklich sofort völlig begeistert und habe dem Verlag das auch so mitgeteilt, weil dann das oft auch sehr schnell gehen, dann sind diese Auktionen, wo die Rechte vergeben werden, die Übersetzungsrechte eben auch, da geht es dann oft auch wirklich um Schnelligkeit. Und dann hat der Verlag mich um eine Probeübersetzung gebeten, also 10, 15 Seiten, damit die den Klang auf Deutsch hören können. Und ich hatte eigentlich gar keine Zeit, aber ich habe gedacht, oh, das ist eine tolle Chance. Das muss ich machen, selbst wenn der Verlag die Übersetzung nicht einkaufen kann, selbst wenn jemand anderes, viel renommierteres als ich, am Ende die Übersetzung macht. Zumindest ist das eine Chance, um meine Stimme mal zu zeigen. Und dann ist halt daraus tatsächlich geworden, dass der Verlag die Übersetzungsrechte gekauft hat und mir die Übersetzung angetragen hat.
Und die Cousinen, das ist eine sehr ungewöhnliche, auch sehr originelle und teilweise auch ganz schön harte Coming-of-Age-Geschichte. Wer sind denn diese Cousinen? Mhm.
Ja, also das sind eigentlich zwei Geschwisterpaare und die Protagonistin und Ich-Erzählerin heißt Yuna und ist ein junges Mädchen, das aufwächst mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrer um ein Jahr jüngeren Schwester Bettina. Bettina ist schwerbehindert, sitzt im Rollstuhl und kann sich nicht sehr gut artikulieren und Yuna selbst hat auch Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Und dann haben die beiden zwei Cousinen, Petra und Carina, die ein paar Jahre älter sind. Und bei Yuna stellt sich heraus, dass sie ein großes Talent zum Malen hat. Und wenn man so ganz kurz fassen will, ist der Roman, so lese ich ihn zumindest, eine Emanzipationsgeschichte einer jungen Künstlerin, weil sie eben über diese Malerei, über dieses große Talent, das sie hat und das dann auch entdeckt und gefördert wird, sich emanzipieren kann. Aus einer, was man heute sagen würde, prekären Familiensituation. Und immer wichtig dazu zu sagen, das Buch spielt in den 1940er Jahren in La Plata in Argentinien.
Ja, was war das für ein Milieu, auch gerade in La Plata in Argentinien in den 40er Jahren?
Das finde ich interessant, dass Sie das so fragen. Also ich habe natürlich auch damit mich auseinandergesetzt beim Übersetzen, wie argentinisch ist eigentlich dieser Roman oder auch eben das Setting, in dem das spielt. Und ich finde, das ist vor allem ein sehr katholisches Milieu. Und das hätte genauso gut in Spanien oder Italien spielen können. Es geht halt einfach um eine Familie, die so in der unteren Mittelschicht lebt und mit Geldsorgen zu kämpfen hat und mit abwesenden Männern, die fehlen und
die
Lücken
sich davon
reißen.
Gemacht haben.
Genau, ja, genau.
Vielleicht geben Sie uns mal einen Eindruck,
ja,
mit einer Lesepassage. Und Sie hatten vorgeschlagen, gleich den Beginn, das erste Kapitel zu lesen.
Genau. Das erste Kapitel heißt Die minderbemittelte Kindheit. Meine Mutter war Grundschullehrerin mit Rohrstock und weißem Kittel und sehr streng, leistete aber gute Arbeit in einer Vorstadtschule, die nicht sehr begabte Kinder der Mittelschicht abwärts besuchten. Der Beste war Ruben Fiolandi, der Sohn des Kaufmanns. Meine Mutter ließ ihren Rohrstock auf die Köpfe der Klassenkasper sausen und schickte sie mit Eselsohren aus buntem Karton in die Ecke. Selten machte einer zweimal Unfug. Meine Mutter meinte, dass man Wissen einbläuen kann. Ihre dritte Klasse nannte sie das Fräulein aus der dritten, obwohl sie verheiratet war mit meinem Vater, der sie verlassen hat und nie wieder zu uns zurückgekommen ist, um seine Pflichten als Pater Familias zu erfüllen. Sie unterrichtete vormittags und kam um 2 Uhr nachmittags nach Hause. Dann stand das Essen schon auf dem Tisch, denn Rufina, die Indier, die unseren Haushalt patent bewirtschaftete, konnte auch kochen. Mir hing der immer gleiche Eintopf zum Hals heraus. Im Hinterhof gackerten die Hühner, die uns ernährten, und in dem kleinen Garten sprossen wundersam güldene Kürbisse wie zerschossene Sonnen, die von himmlischen Höhen auf die Erde gesunken schienen, neben Veilchen und mickrigen Rosenstöcken, um die sich niemand kümmerte und die darauf bestanden, diesem traurigen Saustall die Duftnote zu verpassen. Ich habe nie gebeichtet, dass ich die Uhr erst mit 20 Jahren lesen gelernt habe. Diese Beichte beschämt und überrascht mich. Sie beschämt und überrascht mich wegen Dingen, die ihr später über mich erfahren werdet, und viele Fragen drängen mir in den Kopf. Ganz besonders drängt mir diese Frage in den Kopf: Wie spät ist es? Hand aufs Herz, ich konnte die Uhr nicht lesen, und Uhren jagten mir Angst ein wie das Quietschen des Rollstuhls meiner Schwester. Sie war noch einfältiger als ich und konnte zwar die Uhr lesen, aber keine Bücher. Wir waren nicht gewöhnlich, um nicht zu sagen, nicht normal. Rum, 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 murmelte Bettina, meine Schwester, wenn sie ihre Erbärmlichkeit durch den kleinen Garten und über die Steinplatten im Hof spazieren fuhr. Das Rum verklebte sich mit dem Sabber der sabbernden Schwachsinnigen. Arme Bettina, ein Fehler der Natur. Und ich arme, noch so ein Fehler, und erst recht meine arme Mutter, die Enttäuschung und Ungeheuer ertragen musste. Aber es gibt nichts, das es nicht gibt in dieser unwirtlichen Welt. Deshalb hat es auch keinen Zweck, sich allzu sehr zu grämen über was oder wen auch immer. Manchmal glaube ich, dass wir ein Traum oder ein Albtraum sind, der tagtäglich wahr wird und irgendwann einfach nicht mehr da sein wird, nicht mehr auf der inneren Leinwand erscheinen wird, um uns zu quälen.
Ja, vielen Dank. Johanna Schwering hat Die Cousinen von Aurora Venturini übersetzt und dafür den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung gewonnen. Und das war der Beginn aus dem Roman. Und das klingt recht erbärmlich, was die Ich-Erzählerin da beschreibt. Die ist eben eine dieser vier Cousinen und sie bezeichnet ihre Familie als Albtraum. Das haben wir gerade gehört. Oder sagt über sich selbst und ihre Schwester: Wir waren nicht gewöhnlich, um nicht zu sagen, nicht normal. Und sie bezeichnet sich selbst auch als einfältig. Mhm. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Ich-Erzählerin, oder?
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist eine sehr ungewöhnliche Ich-Erzählerin. Auch eine sehr spannende, weil wir im Grunde mit ihr lernen. Weil was Juna dann beginnt, ist, sie merkt eben, sie hat Defizite, sie kann sich nicht so gut ausdrücken. Sie beobachtet aber ganz viel und erzählt uns alles, was sie sieht. Und das macht sie eben aus einer jugendlichen Perspektive. Hier am Anfang ist sie 12 Jahre, am Ende des Buches 18 oder 19. Und sie erzählt uns viele Dinge, die sie nicht einordnen kann, wir als erwachsene Leser aber sofort einordnen können. Und eine zweite Sache, die sehr, sehr spannend ist an dieser Erzählperspektive, also die Erzählerin, die sich uns präsentiert, ist eben ein junges, ungebildetes Mädchen, wie sie selbst sagt. Dahinter steht aber eine über 80-jährige Autorin, die unglaublich gebildet war und eben mit diesem zwei Erzählpositionen sehr gekonnt spielt.
Dadurch entsteht ja auch ein ungewöhnlicher Ton.
Mhm. Also in der Übersetzung habe ich mich viel damit befasst, überhaupt erstmal rauszufinden, was ist das eigentlich für eine Sprache, die sie hier benutzt? Da sind viele ungewöhnliche Begriffe drin und ich musste dann oft prüfen, sind das jetzt Begriffe aus den 40er Jahren, die ich deshalb vielleicht nicht kenne? Oder sind das Wörter, die sich Aurora Venturini ausgedacht hat, weil sie die witzig fand? Das kommt eben auch vor.
Was zum Beispiel für Wörter? Stille Tümpel, kann das sein?
Ja, Stille Tümpel, also das ist tatsächlich, also im Spanischen, ja, das sind halt auch Lagunas de Silencio, das habe ich so sehr wörtlich einfach übersetzt und dadurch entsteht eben so ein Film. Aber doch, das, also im Spanischen habe ich es eben genauso gelesen, dass ich auch denke, das ist ja interessant, so ein Bild zu schaffen. Die Wörter sind ja ganz normal. Stille und Tümpel sind ja normale Wörter, im Spanischen genauso.
Aber es gibt es im Deutschen nicht.
Aber nee, genau. Und im Spanischen würde ich aber behaupten, auch nicht. Also sie schafft eben so. Oder dann sind so kleine Haken drin, zum Beispiel an einer Stelle in der Übersetzung heißt es: Mein Gefühle und Gezweifle. Nicht meine Gefühle. Ja, mein Gefühle. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das kommt ja aus dem Original, ja, dass sie so ungewöhnliche Verschiebungen macht zum Beispiel. Und dann benutzt sie eben aber auch einfach Fremdwörter, weil sie eben, also die Figur, die Erzählerin, beginnt dann, um sich so der Sprache zu ermächtigen, ein Wörterbuch zu benutzen. Und lernt eben anhand eines Wörterbuches sich besser auszudrücken. Und weil sie aber sehr genau und sehr ehrlich ist, möchte sie auch das dokumentieren und sagt uns eben immer, welche Wörter sie aus dem Wörterbuch
kennzeichnet
hat.
Kennzeichnet das
mit. Richtig, kennzeichnet das genauso mit am Anfang, dann steht in Klammern, Wörterbuch am Anfang löst, sagt sie richtig, das ist ein Wort, das ich aus dem Wörterbuch entnommen habe. Noch ein Wort aus dem Wörterbuch. Dann später verkürzt sie es und schreibt nur noch in Klammern dahinter Wörterbuchwort. Und später steht nur noch eben da, so wie man das aus wissenschaftlichen Publikationen kennt. Und manchmal, und das kennt man ja, wenn man selbst schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat oder das versucht hat oder eben auch eine Fremdsprache spricht. Manchmal benutzt man eben auch Wörter, die man selber noch nicht so ganz genau versteht. Und das tut Juna eben auch und dadurch entsteht eine Komik. Und für mich ging es eben oft darum, erstmal selber nachzuvollziehen, was ist das jetzt hier gerade für ein Wort oder was ist das für ein Register? Wie ungewöhnlich ist das auch im Original? Und dafür habe ich mir natürlich auch Hilfe geholt, um das zu identifizieren.
Und wie viele Freiheiten kann man sich nehmen bei so einer Übersetzung oder wie viele haben Sie sich genommen?
Also es geht ja immer ganz doll um so ein Austarieren in der Übersetzung und erst recht in einer so literarischen Übersetzung. Zum einen ist da der Wunsch und aus meiner Perspektive auch die Pflicht, der Autorin unbedingt gerecht werden zu wollen. Und um das zu erreichen, muss man sich bestimmte Freiheiten nehmen.
Dieses Buch ist ein hartes Buch in vielerlei Hinsicht. Auch Männer zerstören und missbrauchen Frauen. Und die Frauen schenken sich aber gegenseitig auch nichts.
Ja, das ist gut beobachtet.
Sie rächen sich auch zum Teil an den Männern.
Ja.
Der Umgang untereinander ist ziemlich lieblos, fand ich. Und trotzdem ist dieser Text irgendwie nie zynisch. Er ist auch komisch.
Also eines der großen Faszinationen, die ja dieses Buch beim Lesen ausmacht, dass man eben mit so vielen Gefühlen konfrontiert wird beim Lesen. Und ich glaube, dass viel über den Sprachwitz und die Situationskomik transportiert wird, weil die Härte der Dinge, die geschehen, immer wieder dadurch aufgebrochen werden, dass sie eben auf so entwaffnend naive Weise beobachtet und erzählt werden.
Juna gelingt es, sich aus den desolaten Verhältnissen, in denen sie aufgewachsen ist, zu befreien. Einerseits durch die Kunst, das haben Sie schon erwähnt, und andererseits durch das Lernen von Sprache, von Worten. Was die Kunst angeht, es gibt einen Professor an der Kunsthochschule, der sie fördert. Und in dem folgenden Kapitel, das ich Sie bitten möchte zu lesen, da erzählt sie davon, wie es dazu kam, dass sie sich schwört, für die Malerei zu leben.
Ja, gerne. Moment, ich schlage das kurz auf. Das Kapitel heißt Tante in Grazia. Das ist auch noch nicht so weit fortgeschritten im Roman. Wir haben jetzt also Juna kennengelernt, ihre Mutter und ihre Schwester Bettina. Und dann haben wir die alleinstehende Tante, Tante Nini, kennengelernt, die eine ziemliche Type ist, wie Juna uns erzählt, und mit ihrer Mutter zusammenlebt. Und jetzt lernen wir die zweite Tante, Tante in Grazia, kennen. Sie war verheiratet mit Danielito, einem Cousin, und hatte zwei Töchter. Irgendein böser Blick verfolgte wohl meine Familie, denn die schwachsinnigen Cousinen besuchten Hilfsschulen und eine von ihnen hatte 6 Zehen an jedem Fuß und eine Wucherung an der rechten Hand, die fast aussah wie ein 6. Finger. Aber nur fast. Die andere Cousine war den Gerüchten nach Lilliputanerin, das heißt Zwergin. Tante Grazia nahm beide von der Schule und Carina, die Ältere, hatte schon mit 14 einen Freund und die andere, Petra, 12 Jahre alt, schaute immer heimlich, was die beiden zusammen machten. Onkel Danielito hatte keinen Charakter und ließ seine Familie abdriften wie ein Schiff ohne Steuer. Grazia hasste mich, weil ich malte und hübsch war wie ein Modell von Modigliani, das Mädchen mit der Krawatte. Tante Grazia meinte, dass ich auch minder bemittelt war, auch wenn ich meine Anomalie hinter Malen und Hübschsein versteckte. Ich glaube, da hatte sie recht. Ich lebte nur, um mich hinzusetzen und zu malen. Und die Welt um mich herum verschwand und ließ mich auf einer prächtigen Insel der Schattierungen zurück. Tante Grazia lebte außerhalb der Stadt in einem großen Haus mit Garten. Onkel Danielito arbeitete bei einem Notar und war nur selten zu Hause. Ich wuchs auf mit einem schlechten Bild von der Ehe und dem geregelten Familienleben. Ich schwor mir, nicht zu heiraten. Ich schwor mir, für die Malerei zu leben. Ich schwor sehr viele Dinge, bis ich mitbekam, dass Schwören Sünde ist und ich aufhörte zu schwören. Als Carina schwanger wurde, war Tante Nene wutentbrannt und sagte Tante Ingrazia, sie soll sie abtreiben lassen. Mit 15 schon alleinstehende Mutter. Nein, unter gar keinen. Ich fragte Petra, ob sie schon mal gesehen hatte, wie ein Junge ein Mädchen schwanger machte. Und sie sagte, ich wäre total zurückgeblieben. Und wenn ich noch so viel malte, sie hätte noch nie jemand so Dummes wie mich getroffen. Und dann erzählte sie mir alles. Mit 18 wurden mir die Augen von einer 14-Jährigen geöffnet. Das machte mich traurig, genauso wie das mit der Abtreibung, von der ich träumte und malte. Auf einen großen Karton malte ich eine Weltkarte, in der eine Kaulquappe versucht, sich gegen einen Dreizack zu wehren, der sie aufspießen will, und die Kaulquappe wirkt plötzlich wie ein menschlicher Samen, ein hässliches Kind, das Minute für Minute hübscher wird, bis es ein Baby ist, und dann sticht der Dreizack ihm in den Bauch und das Baby schwimmt aus der Weltkarte heraus. Dieses Bild, das verschiedene Aspekte des Abenteuers jenes kleinen Wesens zeigte, wurde viel besprochen und die Soziologen nutzten die Gelegenheit, mir Fragen zu stellen, die ich so beantwortete, wie es mir am besten schien, um sie zu verwirren. Ich glaube, dass ich sie verwirrt habe. Ich habe all die kindischen Schlussfolgerungen gelesen, zu denen sie gelangt sind. Im Geheimen machte ich mich über sie lustig, über ihr ganzes Getue und ihr Mitleid mit mir. Als ich meinem Werk seinen Titel gab, verstanden sie wohl ihren Deutungsfehler. Abtreibung. So nannte ich es. Für Abtreibung gewann ich einen Preis.
Vielen Dank, Johanna Schwering. Das war ein Kapitel aus Die Cousinen von Aurora Venturini, das Sie übersetzt haben. Und wir haben hier erfahren, dass Juna, die Ich-Erzählerin, sich eben die Malerei erschließt, um sich aus diesen desolaten Verhältnissen, in denen sie aufgewachsen ist, zu befreien. Und das haben Sie schon erzählt, sie eignet sich auch die Sprache an. Im Grunde ist der Roman auch der Prozess einer Sprachfindung, kann man so sagen, die er eben widerspiegelt. Die Erzählerin erzählt das alles mit einer überbordenden Fantasie in diesem, ja, wie Sie schon sagten, eben naiv, ironisch, hellsichtigen Ton. Und es ist eben der Monolog dieser Erzählerin. Und was daran ganz besonders ist, sie erzählt buchstäblich ohne Punkt und Komma. Und was man eben nicht hören kann, wenn man den Text vorgelesen bekommt, sondern nur sehen kann, wenn man ihn selbst liest. Dieser Redefluss ist von Kommata unterbrochen, aber von nicht so vielen, wie eigentlich nötig wären. Und die Ich-Erzählerin erklärt auch, warum das so ist. Zu viele Satzzeichen, sagt sie an einer Stelle, überfordern sie und bereiten ihr Kopfschmerzen. Und so lässt sie einfach viele Kommata weg. Wie haben Sie das für die Übersetzung gelöst? Ich weiß nicht, wie das mit der Kommaregelung im Spanischen ist. Vielleicht ähnlich wie im Deutschen?
Nee, überhaupt nicht. Also ja, das war auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen für die Übersetzung. Also das Spanische braucht generell viel weniger Kommata als das Deutsche und ist auch nicht so streng mit der Kommasetzung. Und das Deutsche, wissen wir ja alle, liebt seine Pflichtkommata und Menschen, die belesen sind, merken eben auch in der Regel sehr schnell, wenn Kommata falsch gesetzt sind und auch mich persönlich stört das natürlich im Lesefluss.
Aber Sie waren gezwungen, das zu tun.
Ich war gezwungen, dafür eine Lösung zu finden, eben weil die Erzählerin ganz explizit und mehrfach im Roman betont, warum, dass sie das macht und warum. Och, das ist so anstrengend mit den Satzzeichen und ich schaffe das einfach nicht. Ja, und wie habe ich das gelöst fürs Deutsche? Ich habe tatsächlich, also ganz streng, Sie werden hier in der Übersetzung keinen Punkt finden, der im Original nicht steht. Das war mir wichtig, obwohl auch das tatsächlich, also eigentlich übersetzt man ja auch Satzzeichen. Also es werden ja in unterschiedlichen Sprachen Satzzeichen durchaus unterschiedlich verwendet. Und es ist nicht unüblich, auch in sehr literarischen Übersetzungen auch die Zeichensetzung zu verändern, weil das einfach unserem Sprachsystem mehr entspricht. Aber hier war mir das wirklich wichtig, eben weil es so ein großes Thema ist, wenigstens die Punkte, da konnte ich ihr ja treu bleiben, also da, dass ich nicht Punkte setze, wo sie keine setzt. Und mit den Kommata, ich habe tatsächlich mal probiert, wirklich, also quasi gar keine Kommata zu setzen. Das war aber für die Lektüre wirklich zu irritierend. Und dann haben wir so einen Kompromiss gefunden. Aber es sind immer noch herausfordernd wenig Kommata. Und was ich vor allem machen musste, damit es funktioniert für die Lektüre, ganz viel Syntaxarbeit machen. Im Deutschen kann man ja wunderbar immer Satzteile umstellen. Und das funktioniert, also das hat mir geholfen, um eben Sätze zu bauen, die man möglichst stolperfrei lesen kann. Und um das hinzubekommen, habe ich tatsächlich mir das ganze Buch laut vorgelesen. Ja.
Was ist eigentlich beim Übertragen aus dem Spanischen und hier speziell dem argentinischen Spanisch zu beachten?
Also ganz grundsätzlich in der im Spanischen ist es so, zwei Dinge, wo man immer in der Übersetzung mit zu tun hat, ist, dass im Spanischen die Personalpronomina nicht genannt werden müssen. Das heißt, dass man nur über die Verbendungen erkennt, welche Person gerade benannt wird. Und wenn zum Beispiel eine Person über drei andere am Tisch etwas erzählt, dann steht im Spanischen nur, trank seinen Kaffee und sagte Folgendes. Und ich weiß jetzt nicht, war das jetzt Person A, B oder C, die diesen Kaffee trank, wenn die Situation mir das nicht eindeutig verrät. Und natürlich nutzt Aurora Venturini diese Möglichkeit zur Uneindeutigkeit, die ihre Sprache ergibt, und nutzt das eben ganz oft, dass
was
man
es schwer macht für die Übersetzung.
Richtig, da, also und sie, ich denke, das hat sie sehr bewusst gemacht. Sie nutzt eben auch diese langen Sätze, die sie schreibt, um, stellen Sie sich vor, einen Satz, Satzteil A, B, C, und in der Lektüre kann sich der Mittelteil B sowohl auf A als auch auf C beziehen und dadurch entstehen eben dann so viele Mehrdeutigkeiten.
Sie haben in Ihrer Dankesrede auch Unterstützerinnen genannt. Wie haben Sie sich mit denen ausgetauscht?
Auf ganz unterschiedliche Weise. Einmal habe ich Marie-Louise Knott genannt. Das ist eine Kollegin von mir, die ich gebeten habe in der Übersetzerwerkstatt. Das ist so ein Format, wo man sich für bewerben kann, um über besonders herausfordernde Übersetzungen im Kollegenkreis zu sprechen. Also man bewirbt sich mit so einer Textprobe, Übersetzungsprobe dafür. Und wenn man eingeladen wird, darf man sich eine erfahrene Kollegin, einen erfahrenen Kollegen einladen zu einem Mentorat. Und dazu habe ich Marie-Louise Knott eingeladen, die ich kannte aus einer Lyrik-Übersetzungswerkstatt, die ich bei ihr mal besucht hatte.
Sie haben ja
bis
sehr Lyrik auch übersetzt.
Richtig,
ne? Das war der erste Prosatext.
Also ja, nicht mein erster, aber also auf jeden Fall der erste
größere
in diesem Format, genau. Von dem ich auch selbst wusste, der wird auch hoffentlich dann im Feuilleton wahrgenommen. Und der Text ist ja auch so kurz, dass ich wusste, na, hier kann es auch passieren, dass jemand vergleichend beide Sprachen liest. Also das muss gut werden, ja, das war schon der Anspruch. Genau, und mit Marie-Louise, sie hat dann mit mir halt so eine Textpassage von 10 Seiten, so richtig im Close Reading, über Stunden haben wir da über einzelne Absätze gesprochen und das hat einfach meinen Blick auf diesen Text nochmal geschärft. Und die Frage, was will eigentlich die Autorin hier, was wollte die Autorin, die konnte ich der Autorin ja nicht mehr stellen.
Das wollte ich auch fragen.
Gab
es Fälle, wo Sie sie gerne gefragt hätten?
Natürlich, wenn sie noch am Leben gewesen wäre, dann hätte ich ihr jede Menge Fragen gestellt, wenn sie das denn zugelassen hätte. Manche Autoren und Autorinnen möchten das ja auch nicht. Das muss man dann auch respektieren. Wir hatten aber in diesem Fall die Möglichkeit, sogar die Aufforderung, kann man fast sagen, von der Nachlassverwalterin von Aurora Venturini. Das ist eine argentinische Journalistin, die auch gerade eine Biografie über sie schreibt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, die lesen zu können, hoffentlich bald. Die hat uns tatsächlich, wie gesagt, das Buch wurde ja zeitgleich in mehrere Sprachen übersetzt und wir haben dann alle zu Beginn unseres Übersetzungsprozesses vermittelt durch die Verlage so ein Dokument bekommen, 4 Word-Seiten, wo die Nachlassverwalterin uns so ein paar Hinweise zur Übersetzung oder zu eben Venturinis Sprachgebrauch geben wollte und hat gesagt, ja, ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Also am ersten Kapitel entlang und dieses Dokument mit Hinweisen zum ersten Kapitel ist, ich glaube, doppelt so lang wie das erste Kapitel selbst. Also da war dann schon klar, das wussten alle, dass das eine große Herausforderung wird. Also ich kann mir für mich keinen Text vorstellen, der besser zu mir passt. Das war wirklich so wie, ja.
Und Sie sitzen ja auch schon am nächsten Buch, an der nächsten Übersetzung. Was ist das für ein Roman von ihr?
Das erzähle ich Ihnen sehr gerne. Der wird auf Deutsch heißen Wir, die Familie Caserta. Der ist schon angekündigt, bei DTV kann man im Internet schon finden. Erscheint im Januar 2024. Und das ist ein Buch, das Aurora Venturini 40 Jahre vor diesem geschrieben hat, vor den Cousinen, Ende der 60er Jahre. Es ist wieder eine Familiengeschichte. Es ist wieder die Geschichte einer hochbegabten jungen Frau. Diesmal eine Schriftstellerin, wie die Autorin selbst, keine Malerin, die eine absurde Reise, also wirklich eigentlich so eine Odyssee, kann man schon sagen, um die halbe Welt unternimmt und eine Schildkröte als Haustier hält. Sie hat auch ein behindertes Geschwisterkind. Allerdings im Gegensatz zu Juna in diesem Buch kümmert sie sich liebevoll und aufopferungsvoll, kann man fast sagen, um dieses Geschwisterkind und erlebt allerhand Abenteuer. Und ich habe das gelesen wie so ein Spiegel zu diesen Cousinen. Also, und allerdings, was ja auch dazu passt, dass die Autorin das so viel früher geschrieben hat, also stilistisch viel konventioneller. Also wem das hier stilistisch zu wild ist, der kann das beim anderen nochmal versuchen. Und wem dieses gefallen hat, der wird das andere auf jeden Fall auch mit Freude lesen.
Also klingt auf jeden Fall auch ziemlich exzentrisch.
Ja, auch so sehr, sehr exzentrisch, wie offensichtlich auch die Autorin war. Also ich glaube, dass in beiden Büchern viel von der Autorin steckt.
Vielen Dank. Es ist auf jeden Fall gut, dass die Cousinen von Aurora Venturini, übersetzt von Johanna Schwering und erschienen bei DTV, jetzt nochmal durch den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und dass eben auch ein neues Buch von Aurora Venturini beziehungsweise ein altes Buch, aber eben noch ein Buch von ihr, eine Übersetzung erscheinen wird. Und vielleicht geht es ja dann auch weiter. Es gibt ja noch diverse mehr Romane von Aurora Venturini.
Ja, ich hoffe das sehr, dass wir noch mehr ins Deutsche übersetzen können.
Vielen Dank, Johanna Schwering.
Vielen Dank an Sie, Frau Westphal.